China Hotpot, Podcast über Business-Erfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für Ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Ja, Bianca, du bist ja schon seit vielen Jahren als Makler für Gewerbeimmobilien in China tätig. Was hat dich dazu bewogen, dich speziell auf internationale Kunden in Shanghai oder im Umland von Shanghai zu spezialisieren?
Na gut, die Spezialisierung auf ausländische Firmen, auf europäische, amerikanische Firmen liegt natürlich nahe, da ich selber ja eben Deutscher bin. Und die Spezialisierung aber auf Gewerbeimmobilien, das war eben von Tag 1 so die Idee, das ist mehr skalierbar, da kann man quasi größere Projekte machen und trotzdem ist es quasi vielleicht für die Firma ein kleines Projekt, aber es geht um große Summen im Vergleich zu, wenn man jetzt eine private Immobilie vermieten oder verkaufen würde.
Ja, jetzt zum Jahresbeginn kann man ja ganz gut Jahresvorschau oder Rückblick machen. Was ist bis jetzt dein bestes Projekt so in den letzten fast 20 Jahren oder mehr als 20 Jahren?
Also ein bisschen schwierig, ein bestimmtes Projekt rauszupicken, aber ich finde quasi Projekte, wo wir so richtig was beitragen können, wo wir es strukturieren können, wo es quasi nicht nur darum geht, okay, die Firma zieht von links nach rechts, das machen wir auch, oder von irgendwie Shanghai nach Suzhou, aber die Firma hat drei Standorte, die hat eine M&A, hat eine Firma gekauft, muss konsolidieren. Und jetzt können wir richtig strategisch überlegen, wo können wir die ideale Lage finden für alle drei Standorte, wo können wir irgendwo, müssen wir für die alte Fläche Nachmieter suchen, wo müssen wir die alte Fläche mit dem Landlord irgendwie eine vorzeitige Kündigung verhandeln und so dem Kunden zu helfen, richtig Wert zu schaffen. Wenn es jetzt um natürlich Größe geht, wir haben eine große Transaktion gemacht, haben für eine Industriefirma eine Halle verkauft, die so groß war, dass die gar keine andere Industriefirma gekauft hat, sondern quasi ein Kapitalmarktkunde, ein großer Immobilienfonds. Das war eine interessante Geschichte, hat Spaß gemacht. Und dann natürlich alle die Projekte, wo wir auch so richtig Wert schaffen können, weil irgendwie die Firma, weil wir der Firma nicht nur helfen, das Grundstück oder die Immobilie zu finden, sondern auch noch die Incentives zu verhandeln, die Government-Subventionen und andere Dinge, Strom, einfach solche Dinge, wo wir so richtig Mehrwert leisten können, das macht Spaß.
Das heißt, ich sehe schon, du machst lieber komplexe Aufgabe für den Kunden, wo ihr sozusagen über den normalen Vermittlungsaufgabe hinaus noch für den Kunden auch sogar die Aufgabe Gliederung, Grundlage, Ermittlung und alle Vorbereitung und Nachbereitung auch inklusive zu machen.
Ganz genau, das macht mehr Spaß, da können wir unsere Expertise zum Tragen bringen. Ansonsten sage ich mal im Jahr 2025, jetzt 2026, die Information, wo ist welches Gebäude, das kann man ja seit Erfindung des Internets jeder finden sozusagen. Also unser Wert als Makler besteht ja sowieso nicht drin zu sagen, hey, hier ist eine Fläche frei, sondern auch zu strukturieren, zu überlegen, zu beraten und eben auch mehr und mehr in der Ethik, mehr und mehr zu sagen, okay, wir stehen an deiner Seite und wir arbeiten in deinem Interesse. Das, also einerseits finde ich, dieser moralische Aspekt ist sehr wichtig und andererseits natürlich die Expertise, und je komplizierter, desto mehr kommt dann die Expertise zum Einsatz.
Kann man das auch so ein bisschen sagen? Wir kennen uns ja wirklich schon seit über 20 Jahren. Ist auch, sind die eigene Erfüllung in dieser Aufgabe gesehen hast? Weil ich frage mich immer, was macht ein Sinologe, der in China die ein Geschäft aufmacht als Gewerbeimmobilienmakler? Und aber ich kann gut vorstellen, in dieser Zusammenhang oder in dieser Aufgabestellung fühlst du dich sehr geschätzt von den Kunden, auch die Erfüllung. Und das macht dann sozusagen zu der Entscheidung, ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre und 20 Jahre jetzt in China zu bleiben, oder?
Hast du absolut recht. Und auch, das ist vielleicht auch eine Persönlichkeitssache, also bei jedem Kunden, den ich treffe, frage ich zuerst, okay, darf ich einmal durch die Produktion gehen oder wenn es ein Büro ist, was ist euer Prinzip, was sind eure Pain Points, was ist euer Geschäftsmodell? Und zum gewissen Grad ist das vielleicht gar nicht nötig für meine eigentliche Dienstleistung, aber es hilft dann eben doch hinten raus. Es macht einfach Spaß zu wissen, okay, in diesem Business, da kommt es auf Rohmaterialpreise an oder auf die Logistik oder eben auf die Strompreise oder nicht auf die Strompreise, sondern auf die Verfügbarkeit, auf die Reliability und so weiter, auf die Verlässlichkeit oder es kommt auf Personal. Und wir haben auch Kunden eben in Branchen wie der Medizintechnik, in der Pharmabranche, da ist Immobilienkosten, Gehaltskosten, alles quasi vergleichsweise egal, aber es geht eben darum, wo sind die Top-Talente und wo sind die Top-Kontakte und wie kann ich die Genehmigungsverfahren beschleunigen und sowas zu verstehen und dann eben auch wieder umzusetzen in der Standortauswahl, ja, und so weiter. Das macht schon Spaß.
Und ich kann mich auch richtig gut vorstellen, ein schwäbischer oder vielleicht auch ostwestfälischer Mittelständler, der hat jetzt die Aufgabe bekommen von ihrem Kunden in China eine Produktion zu gründen und dann müssen sie ja nach China kommen, um einen Standort zu finden. Überall verstehen sie keine Sprache. Und dann müssen Sie auch noch einen Makler finden, um bestimmte Objekte zu finden. Und dann finden Sie plötzlich einen deutschen Sinologe vor Ort, der sogar nicht nur das Geschäft machen möchte und sogar noch fragt, was für Produkt habt ihr, warum macht ihr solche Produkte, was ist das Geschäft? Da geht doch das die Herzen auf, oder?
Idealerweise schon, natürlich. Und wir sind auch so drauf, also wir sagen eben dem Kunden natürlich auch, wir bringen auch die schlechten News rüber. Und das muss natürlich auch manchmal eine Beziehung erstmal verkraften. Der Kunde hat manchmal auch falsche Vorstellungen oder zu rosarote Vorstellungen. Viele Kunden sind irgendwie viel zu pessimistisch, aber manche sind viel zu optimistisch. Viele Firmen, gerade so mittelgroße Firmen, die denken, okay, wenn ich jetzt hierher komme, dann werde ich hier irgendwie willkommen geheißen wie Volkswagen oder wie Tesla. Das ist dann eben doch nicht der Fall. Also es wird der rote Teppich zwar ausgerollt, es gibt Subventionen, aber natürlich in einem gewissen Rahmen. Wir hatten einen Kunden, eine kanadische Unternehmung, die im Holzbusiness tätig ist und die wollte halt ihr Holzwerk direkt neben die Firmenzentrale von Huawei bauen, also quasi im Hightech-Distrikt von Shenzhen. Und das geht dann halt auch nicht, also wenn ich jetzt irgendwie Holzverarbeitung mache. Aber das muss man auch dem Kunden sagen. Und ich glaube, das schafft auch Vertrauen hinten raus, wenn man irgendwie die Painpoints aufzeigt oder auch die schlechten Nachrichten mal bringt, wenn es sagt, oh, hier ist ganz günstig, ganz tolle Immobilie, ja klar, aber ihr dürft ja euren Geschäftsprozess, ihr dürft ja hier nicht produzieren, ihr dürft ja nur hier nur Handel machen wegen der Widmung, wegen der Zone oder es gibt hier keine, was weiß ich was, Umweltquotas mehr. Das muss man auch dem Kunden natürlich offen sagen, klar. Mhm.
Schlechte Nachricht, apropos, du hast ja selbst die Überleitung gemacht und dass China in der letzten 25 Jahre, vielleicht 20 Jahre boomende Zeit hat, was Immobilien angeht, das weiß jeder. Und wie würdest du die letzten Zeit, sagen wir 2, 3, 4 Jahre bezeichnen? Ist es eine Pause zu nächster Wachstums oder ist es eine Krise? Oder wie würdest du es bezeichnen?
Also es ist schon ein drastischer Abschwung, Privatimmobilien, Apartments, Büros, Einzelhandel, Fabriken, alles quasi ist im Preis nach unten gegangen, drastisch, und für Immobilienentwickler ist das durchaus eine Krise. Für uns quasi, wir repräsentieren ja quasi die Interessen der Nutzer, also der Firmen, der deutschen oder amerikanischen Firma, die hier ein Werk kaufen oder mieten will. Und für uns ist das quasi gut. Wir können jetzt sagen, hey, lieber Kunde, wir geben dir hier eine viel schönere, viel größere, viel billigere Fabrik und sind quasi dadurch die Helden. Es ist leichter jetzt für den Kunden, was Tolles zu bringen, wo der Markt quasi schwach ist. Aber insgesamt natürlich für die Immobilien in der Branche ist es eine schwierige Zeit und insbesondere für die Residential Developer, für die Privatimmobilien, für die Apartmententwickler wird das noch viele Jahre so sein, dass quasi der Bedarf mehr oder weniger gedeckt ist. Es wird ja mal was hier und da was Neues gebaut, was erneuert. Aber natürlich, China hatte viel Aufholbedarf von den 80er, 90er, Nuller Jahren und der ist jetzt irgendwann auch mal gesättigt.
Mhm. Ich meine, du bist ja ein richtiger Unternehmer und optimistische Person und du siehst in der diese Risk auch nochmal die Chance, also chinesische Qihui siehst du immer natürlich Weiqi, immer mehr die Opportunity-Seite, weniger die Risikoseite, was auch zu loben ist. Lass uns nochmal das Bild ausmalen bezüglich dieser schwierigen Phase. Und wenn ich jetzt diese Immobilienphase, die Immobiliensektor, was zum Teil ja 30%, sagt man, auf Einfluss hat auf den chinesischen Bruttoinlandsprodukt, auf unterschiedliche Industrie rein und auf die reale Wirtschaft sozusagen eine Auswirkung ausübt. Und wie wirkt das aus deiner Beobachtung her, die Preisabschwung auf den Verbrauch von Zement, von Stahl oder von sonstigen Gütern? Sieht man das?
Ganz massiv. Also man sieht das extrem. Und das ist eben jetzt die Frage, also das ist ja nicht verkehrt. Es war ja quasi die Zentralregierung, die relativ bewusst gesagt hat, wir müssen jetzt mal aufhören, so viel zu bauen. Das wäre schon, sogar bevor die Preise gesunken sind, hat man gesagt, okay, die Developer, die Entwickler sollen jetzt mal nicht mehr finanziert werden, damit die nicht mehr so viel bauen, obwohl die Nachfrage noch da war nach Apartments und nach Büros und nach Shopping Malls von der Käuferseite. Und das war gut. Also, aber ich bin generell nicht ein Freund der Planwirtschaft. Ich glaube eigentlich an die Marktwirtschaft. Aber das hat die Regierung durchaus sinnvoll und gut gemacht. Und die Frage ist halt, okay, was kann das ersetzen? Was machen wir jetzt stattdessen? Also wir haben irgendwie auch die Internetbranche, die Gamingbranche wurde auch etwas reduziert und abgekühlt. Gleichzeitig wurde die Private Education, also der Schul- und der Privatschulsektor und so weiter, wurde auch beschnitten. Und da ist natürlich die Frage, okay, wo soll jetzt das, was soll das jetzt kompensieren? Für die Umwelt ist es natürlich gut. Ich meine, der Bausektor ist auch einer der größten Umweltverschmutzer der Welt. Wenn es weniger gebaut wird, dann ist das umwelttechnisch gut. Aber natürlich für die Leute, die im Zementgeschäft sind, im Sandgeschäft, im Baumaterialgeschäft, im Möbelgeschäft, im Aufzuggeschäft, im Sanitärwarengeschäft, in allen diesen Bereichen haben wir jetzt nicht mehr den Boom, den wir quasi 30 Jahre lang hatten.
Also das ist mir tatsächlich neu, was du jetzt gesagt hast, finde ich aber echt spannend, wo du sagst, das haben die chinesische Regierung auch sozusagen gezielt gewollt, dass dieser Verbrauch oder diese Produktion von, ich weiß nicht, ob das Überproduktion ist, aber diese Menge von Produktion an Stahl, an Zement und nach unten zu schrauben. Und gleichzeitig hast du ja auch gesagt, habe ich sehr aufmerksam gehört, dass der Bedarf ja, die Nachfrage ja noch da ist. Das heißt, wenn man wirklich nach der Nachfrage gehen würde, sollte ja die Preis eigentlich stabil oder vielleicht noch ein bisschen steigern. Aber heißt das im Umkehrschluss, das ist sogar eine gezielte oder geplante Abschwung oder Abkühlung sein? Ist es das, was du also auch von dem Markt... Also
ich habe mich wahrscheinlich ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Was ich meine ist quasi, man hat 2019 circa mit den Three Red Line Policies gesagt, okay, die Entwickler sollen jetzt aufhören, so viel zu bauen, obwohl damals die Preise noch am Steigen waren. Mittlerweile ist es durchaus so, dass die Confidence am Markt und auch der Verbrauch von Apartments, die eben gerade oft in den Tier 2, 3, 4 Städten sind, nicht so hoch ist. Wir haben weiterhin Landflucht, wir haben weiterhin eine Urbanisierung, wir haben weiterhin, dass quasi Menschen aus den Dörfern in die Städte kommen. Aber wir haben in sehr, sehr vielen mittelgroßen Städten schon ein Überangebot von Apartments. Und was ich quasi sage, ist, okay, wenn die Regierung nicht eingegriffen hätte, dann wäre der Knall vielleicht etwas später gekommen, vielleicht noch etwas schlimmer gewesen. Aber jetzt wurde quasi dieser Knall oder dieser Abschwung eingeleitet von der Regierung. Aber ich glaube, er ist jetzt schlimmer, als die Regierung auch es erwartet hat zum Teil. Und eben dieses Konzept, dass quasi wenn Evergrande pleite geht, was ich als sehr orchestriert beobachtet habe, also quasi mit Ansage, das war ein, zwei Jahre vorher bekannt, wenn die Politik so das umsetzt, was jetzt angesagt wird, dann wird Evergrande in zwei Jahren pleite sein. Und genau so kam es. Also das war in gewisser Weise mit Ansage. Was man aber vielleicht nicht bedacht hat, ist, dass dann eben auch 3000 Zulieferer von Evergrande auch pleite gehen und dass die Jobs dann auch alle wegfallen und dass es für den staatlichen Immobilienentwickler, der jetzt die zum Teil übernehmen soll, gar nicht so leicht ist, ohne viel drauf zu zahlen. Ich glaube, die Überlegung war vielleicht so ein bisschen gewesen, die Privatwirtschaft, Immobilienwirtschaft, die sich über etwas überhitzt hat, ein bisschen abzukühlen und über die staatlichen großen Player das ein bisschen zu übernehmen und zu stabilisieren. Aber jetzt merkt man, okay, wenn die da so viel stabilisieren sollen, dann kostet das sehr viel Geld und ist auch nicht so einfach natürlich für einen staatlichen Konzern in so vielen Bereichen, vielen Produktgruppen, vielen in unterschiedlichen Regionen dann sowas wieder auf die Reihe zu bringen.
Du hast ja auch Austausch mit Experten aus der Branche, aus anderen Märkten ja auch, ne, in eurer Gruppe, Sophia Group oder so außerhalb von der Gruppe. Es gibt ja auch Märkte, die auch solche Abschwung erlebt hat. Und wenn man jetzt denkt, in Europa gibt es ja auch ein paar Länder, die solche Preisabschwung auch erlebt hat. Und hat China im Moment diese Abschwung am Preisverfall und auch vielleicht an dieses Confidence Level etwas Vergleichbares? Oder ist China eher, sagen wir mal, eher kontrollierter im Sinne von, der Markt ist nicht total gecrashed? Oder ist es eher stärker ausgeprägt?
Also meiner Beobachtung nach ist China gelungen, was eigentlich sonst nahezu keinem gelingt und was eigentlich immer der Wunsch ist, des sogenannten Soft Landing. Zu sagen, statt dass plötzlich die Preise irgendwie wie in den USA 2008, 9 Finanzkrise erstmal 50% runterkrachen und dann allmählich wieder steigen, hat man gesagt, okay, nee, wir wollen das abkühlen, aber eben wir wollen keinen Crash. Wir wollen nicht, dass die Banken irgendwie pleite gehen. Wir wollen nicht, dass so viel irgendwie Kollateralschäden entstehen. Das hat geklappt. Das hat aber eben auch zur Folge, dass dann die Krise sich länger hinzieht, dass man quasi nach ein, zwei Jahren der Krise gesagt hat, oh, jetzt wäre ich die Talsäule erreicht. Ein, zwei Jahre später ist es noch schlimmer geworden. Jetzt ein Jahr später ist es noch schlimmer. Wir sind jetzt quasi je nach Betrachtung jetzt um Jahr 4 der Krise und wir wissen nicht, ob wir die Talsäule wirklich erreicht haben. Oft ist es so bei solchen internationalen Krisen, das wird ja von jeder Bank, von jedem Investmenthaus wird das ja beobachtet über die letzten 100 Jahre, wie sind die Immobilienzyklen, in der Regel geht es ca. 10 Jahre nach oben, dann geht es irgendwie ein, zwei Jahre nach unten, dann geht es wieder 10 Jahre nach oben oder so und dass quasi die größten Krisen, zum Beispiel in Japan oder so, die gehen so vielleicht so 5, 6, 7 Jahre. Allerdings hat eben China auch einen Aufschwung gehabt, der länger war als jeder andere Aufschwung. Wenn wir jetzt quasi statt einem 10- oder 15-jährigen Aufschwung einen 30-jährigen Aufschwung haben, kann es natürlich auch sein, dass wir jetzt einen besonders langen Abschwung haben. Und meine persönliche Beobachtung ist durchaus, dass wir so in den Städten hier an der Ostküste, Jiangsu-Provinz, Zhejiang-Provinz, Shanghai, Peking, Shenzhen, Guangzhou, irgendwie in den urbaneren und besser, mehr entwickelten Regionen vielleicht allmählich die Talsäule erreicht haben. Dann kann es aber natürlich trotzdem noch 3, 4, 5 weitere Jahre dauern, bis wir wieder auf Vorkrisenniveau angekommen sind. Und das auch noch, sage ich mal, mit unter Hinzunahme der Inflation. Wenn wir dann quasi nominal das gleiche Preisniveau haben, aber wir hatten jahrelang Inflation, dann ist sie eigentlich de facto auch immer noch niedriger sozusagen.
Ja, ich habe ja schon gesagt, du bist ja ein sehr zuversichtlicher Mensch und da sagst du ja schon wieder, dass das wahrscheinlich kurz vor der Aufschwung kommen könnte. Aber apropos zu Zuversicht und Confidence Level hast du ja vorhin gesagt. Wie sieht's aus für die normale Konsumenten oder Verbraucher durch diese Abschwung von Werte in der Immobilien? Drückt es dann in eine Vorsicht von den Konsumverhalten aus?
Ich glaube schon. Also ich glaube, dass quasi zum Teil rational bedingt und zum Teil emotional bedingt, zum Teil beides quasi die Menschen jetzt nicht mehr das Gefühl haben, okay, mein Apartment, das ich mal vor vielen Jahren für 1 Million AMB gekauft habe, dass er irgendwie mal 10 Millionen Wert hat, das hat jetzt aber nur 7 Wert. Wenn es mittlerweile 15 Wert hätte, dann würden die nur sagen, oh, warten wir noch mal ein paar Jahre, dann hat es 20 Millionen Wert. Aber diese Confidence, dieser Glaube, dass Immobilien im Wert nur steigen können, was wir ja in den vergangenen irgendwie 20 Jahren oft gehört haben. Ich hatte oft die Diskussion, dass Leute mir erklärt haben, in China aufgrund der Politik, aufgrund der Bankensituation, aufgrund der Supplies und der Investitionen können Immobilienpreise nur steigen. Dieser Glaube ist jetzt wirklich geschwunden. Und das führt schon, glaube ich, auch dazu, dass Leute irgendwie sagen, okay, davor haben vielleicht viele Leute gesagt, okay, jetzt will ich auch noch im Ausland was kaufen, in Hongkong, in Singapur, in Deutschland, warum, ich kaufe mir noch ein zweites Apartment. Da sagen die Leute, das ist hier Vorsicht, Ball flach halten. Auch ein bisschen so die Luxusgüter. Und vielleicht ist das sogar auch wiederum zum Teil vielleicht gewollt, dass man sagt, okay, ist auch nicht mehr so nötig, so angegeben, ich brauche den schnelleren Ferrari, ich brauche die teure Uhr, ich brauche die teure Handtasche, ist auch nicht mehr jetzt ganz so in jetzt, insbesondere der Politik ja gar nicht, bei den Politikern gar nicht mehr üblich, irgendwie sich in Luxusgütern und Luxusautos zu zeigen und auch in der Geschäftswelt hat der Vibe sich ein bisschen geändert, glaube ich mal, und sagt ein bisschen Ball flach halten.
Ja, ja. Von dem Privatbereich in der öffentlichen Bereich, ich meine Immobilie oder Steuer aus dem Bereich ist auch richtige Einnahmequelle für die Gemeinde, für die Regierung. Merkst du dadurch, dass da abgekühlt ist, auch Steuereinnahme weniger, dass da Einfluss gibt für wenige öffentliche Projekte, Investitionen und sonst Infrastrukturbau?
Ja, also man merkt das oder man hört das, liest das, dass eben diese Gelder sehr fehlen. Und man hört ja sogar Geschichten, dass in manchen Städten und Provinzen Gehälter gekürzt wurden von eben Offiziellen, von Mitarbeitern im öffentlichen Dienst und dass eben die Verschuldung auch weiter steigt und gestiegen ist, auch natürlich durch die Common Prosperity-Initiativen der letzten Jahre, durch die lange Covid-Zeit und so weiter, lange Lockdown-Zeiten. All die Sachen haben sich wahrscheinlich überlagert. Was wir trotzdem sehen, ist, dass die Lokalregierungen in vielen Städten immer noch sehr, sehr willig sind, Firmen zu unterstützen und Subsidies zu bezahlen, Incentives zu bezahlen, Subventionen zu bezahlen, damit Firmen sich ansiedeln, weil einfach der Gedanke ist, das schafft dann Arbeitsplätze, das schafft Steuereinnahmen und das lohnt sich. Das heißt, da wird weiterhin Geld ausgegeben, aber ich glaube, in vielen anderen Bereichen wird jetzt doch irgendwie so mehr das auch ein Sparprogramm.
Das muss Deutschland auch mal davon lernen. Subsidized, Subventionen werden weitergezahlt, aber Beamtengehälter werden gekürzt, sozusagen, in einem kurzen Satz. Aber die als Beamter zu arbeiten, sind auch vor ungefähr 7, 8 Jahren ein Traum von vielen jungen chinesischen Arbeitnehmer. Ist es jetzt, das hat sich das Bild jetzt gewendet?
Ich bin da nicht ganz so tief drin. Ich höre aber, dass es weiterhin durchaus begehrt ist, sogar eben jetzt in diesen eher volatilen Zeiten, in diesen Zeiten, wo nicht mehr jeder, der eine Firma gründet, gleich reich wird, nicht jede Firma immer irgendwie gleich noch Aktien ausschüttet. Wer noch ein paar Huawei-Aktien hat, der wird automatisch reich, oder Alibaba-Aktien. Diese Boom-Stories sind jetzt auch zum Teil ein bisschen verpufft. Und ich glaube, die Menschen sehen sich nach Sicherheit, auch in Zeiten des Umbruchs, politischer Spannungen, AI und was alles sonst da auf uns zukommt, dass doch viele Kinder und auch Eltern sagen, Mensch, so ein stabiler Job, das wäre doch was Schönes und Gutes. Und wir sehen auch im positiven Rahmen, wir haben jetzt sehr viele junge Politiker, junge Bürgermeister, junge Parteisekretäre, die extrem fit sind, die oft von Top-Universitäten kommen, die zum Teil im Ausland waren. Und wir haben jetzt Stadtverwaltungen, da sind Leute auch verfügbar, irgendwie 6 Tage die Woche bis abends werden noch E-Mails beantwortet. Also sehr aktive Stadtverwaltungen, das finde ich auch sehr beeindruckend und sehr respektabel.
Und apropos Arbeitsplätze, wir sollen auch über die Privatarbeitsplätze sprechen. Und 30% Einfluss auf Bruttoinlandsprodukt, das heißt aber mindestens 30% auch von den Arbeitsplätzen werden dann beeinflusst sein. Ich sehe nur anhand von chinesischen Maklerbüros, ne, Anzahl von Maklerbüros reduzieren sich drastisch. Und da sieht man ja, dass die Arbeitsplätze weniger werden. Wo siehst du sonst noch die Arbeitsplätze, die gefallen
sind? Also eben gerade die Bauwirtschaft, direkt und indirekt, hat natürlich viele, viele Jahre hier, Jahrzehnte quasi, circa 30% des Bruttoinlandsprodukts gestellt, ca. 30% der Arbeitsplätze gestellt, und ich habe keine konkreten Zahlen dazu, aber gefühlt würde ich sagen, das ist sicherlich um die Hälfte gefallen. Und das ist auch der größte Grund, warum jetzt die chinesische Wirtschaft nicht mehr mit 8 oder 9 oder 10% wächst, sondern vielleicht nur mit 4 oder 5, und warum auch die 5% Wachstum noch vieler massiver Infrastrukturinvestitionen von der Zentralregierung brauchen, weil sonst wären vielleicht die Wachstumszahl noch niedriger. Und wiederum, ich finde das nicht falsch, aber es kam eben sehr plötzlich, es kam sehr ambitioniert, und es ist eben nicht so einfach, einen Bauarbeiter, der irgendwie auf dem Baugerüst gestern stand und irgendwie eine Autobahnbrücke gebaut hat oder ein Schwimmbad oder ein Stadion oder ein Hotel oder ein Apartmentgebäude oder was auch immer, dem zu sagen, okay, ab jetzt machst du AI-Bots, du setzt dich jetzt an den Computer, machst AI-Bots. Dieser Shift, der wird nicht eins zu eins stattfinden können.
Oder ganz manche, die vielleicht intensivieren möchte in der Baubranche. Wie wir wissen, deutsche Unternehmen sind manchmal nicht so schnell. Ich habe vor 3 Jahren mit einem Unternehmen gesprochen in der Verbindungsprodukte, Schrauben und dann Dübel. Und sie haben eher in der Automotive-Industrie tätig. Sie waren überwiegend im Automotive-Bereich tätig. Als ich mit denen gesprochen habe, das war vor 3 Jahren, sie wollen in die Baubranche einsteigen. Wenn du jetzt sagst, das war vor 3 Jahren, wenn du sagst, das ist schon das 4. Jahr von unserer sagen wir, schwierige Zeit von der Baubranche, dann sind sie ja genau in dieser Zeit eingestiegen, in diese, das ist natürlich auch richtiger Pech, oder beziehungsweise das hat ja großen Einfluss auf das Geschäft.
Auf jeden Fall, und da haben wir andere Beispiele, wir haben quasi Firmen, die haben gesagt, okay, wir haben jetzt so viele Apartments gebaut, lass uns jetzt mal ein Büro bauen, weil Büro hat jetzt auch 15 Jahre lang immer geboomt, wurde immer teurer, wurde immer begehrter, ja. Und plötzlich haben wir ein Überangebot an Büros, A, weil eben viel zu viele neue Büros in großen Städten wie Shanghai, Shenzhen, Beijing fertiggestellt wurden, aber auch, weil die Firmen etwas weniger Geld ausgeben für große, prunkvolle Büros, weil die Mitarbeiter zum Teil ein bisschen Work from Home machen, weil Digitalisierung einsetzt und so weiter. Und dann gibt es quasi, wir hatten einen Developer, der hat ein großes Hotel umfirmiert in ein Büro 4 Jahre dran gearbeitet, jetzt ist das Büro fertig, das Bürogebäude, und jetzt merken wir, okay, Büros sind eigentlich die unbeliebteste Asset Class und Hotels die beliebteste. Also er hat das genau verpasst, der hat quasi das, was man vor 10, 20 Jahren hätte machen sollen, jetzt gemacht, aber das kann auch keiner einem mit Sicherheit vorher sagen. Es gibt gewisse Faktoren, Anzeichen, wir versuchen die zu analysieren, wir versuchen unsere Kunden zu beraten, aber letztlich hat natürlich keiner die Kristallkugel und weiß, was wirklich passiert.
Aber hätten sie doch dich gefragt und beauftragt für eine Gutachten, weil du magst ja auch Gutachten für Verkäufer und auch vielleicht andere Projekte auch. Welche große Herausforderungen haben Eigentümer, die ihre Gewerbeimmobilien heute die veräußern wollen? Und ist es überhaupt noch möglich, einen marktgerechten Preis zu finden?
Ja, aber der marktgerechte Preis ist jetzt natürlich etwas niedriger, als er noch vor ein paar Jahren war.
Natürlich, also, mein Fehler ist, es gibt immer den marktgerechten
Preis. So, ne? Und also wir haben relativ konkrete Zahlen dazu, und da gibt es immer Ausreißer und Extrembeispiele, die auch in den Medien oft dann erzählt werden und so. Aber ganz grob gesagt kann man sagen, Apartmentpreise, Privatimmobilien haben sich vielleicht um ca. 30% abgekühlt. Preis ist um ca. 30% gefallen, wenn wir Kauf und Verkauf denken. Bei Büros ca. 50%, da ist es am extremsten. Und bei Fabrik und Lager vielleicht ca. 20%. Die Mieten sind nicht immer da direkt im Gleichklang. Also die Mieten fallen dann auch, aber die können weniger oder stärker fallen. Zum Beispiel bei den Privatimmobilien sind die oft etwas weniger stark gefallen, aber auch gefallen, vielleicht statt 30% nur 20%, bei den Büromieten vielleicht um 30% gefallen, statt Kaufpreise 50%, bei den Industriemieten ist vielleicht ähnlich, da sind vielleicht sogar die Mieten sogar stärker gefallen, vielleicht um 30% gefallen, obwohl die Kaufpreise um 20% gefallen sind. Das hängt auch damit zusammen, wie die Preise eben davor waren, dass quasi davor die Apartmentpreise völlig überhöht waren, die Büropreise etwas überhöht und die Industriepreise eigentlich zu niedrig. Und dadurch findet jetzt auch gewisserweise eine Korrektur statt, sodass jetzt einfach der Markt gesünder wird, nicht mehr hypegetrieben, sondern einfach, okay, was bietet diese Immobilie, was bringt mir diese Immobilie an Mieteinnahmen, wie gut ist die Auslastung, wie groß ist der Bedarf, und danach richtet sich, wer die Immobilie zu welchem Preis kauft. Und die Käufer von großen Immobilienportfolios sind jetzt hauptsächlich chinesische Versicherungsgesellschaften. Und die kaufen eben sehr konservativ, die brauchen keine hohe Rendite, aber die brauchen eine hoch genug Rendite, um zu sagen, okay, wir haben hier das Geld unserer Pensionskasse oder unserer Versicherung, Krankenversicherung, was immer drin, und wir brauchen eine Verzinsung von mir auch immer, 5 oder 6%. Und genau das können solche Immobilienportfolios dann liefern. Aber man kriegt auch nicht mehr die Preise, wo irgendwie einer nur 2 oder 3% Rendite hat, weil er eben darauf hofft, dass sich das Gebäude im Wert verdoppelt. Das findet nicht statt zurzeit.
Das heißt, sehr, sehr interessant, du sagst, eigentlich ist der Immobilienmarkt vernünftiger geworden.
Genau.
Früher, dass man Fantasie getrieben,
genau.
Wertsteigerung getrieben, und jetzt ist eher Finanzierung durch wirkliche Wert, durch Vermietung oder ne, der richtige Wertschöpfung getrieben. Und sowohl Kauf und Verkauf, aber auch die Player sind da andere geworden. Früher sind da eher so
genau,
draufgängerig.
Also, ja, ganz genau. Und viele Hongkonger Family Office, Singapore Family Office, international amerikanische Private Equity, europäische Private Equity und so weiter. Da spielt natürlich auch wieder die politische Komponente eine Rolle, dass jetzt Firmenplayer sagen, okay, da gibt es vielleicht Gelegenheiten. Zum Beispiel jetzt kann ich quasi die gleiche Immobilie zum Teil für den halben Preis kaufen, obwohl die Miete nur 10-20% gefallen ist. Das heißt, ich habe eigentlich jetzt ein viel attraktiveres Produkt als Investment gesehen. Aber natürlich die Frage ist auch, okay, was ist die Aussicht in die Zukunft, was ist der Ausblick, was ist die politische Lage und natürlich auch Herdenmentalität. Also wir sehen das auch bei den größten Playern, bei den größten Investoren, Banken und so weiter, sehr viel Herdenmentalität. Wenn einer geht, gehen alle hinterher, bis dann einer wieder reinkommt, dann kommen wieder alle anderen hinterher. Und wir glauben, dass wir mit unseren Gutachteninformationen da oft wirklich Mehrwert schaffen können. Aber natürlich zu einem gewissen Grad wollen natürlich auch die, die da in den Boards sind, irgendwie auf Nummer sicher gehen. Und keiner will der Erste sein, das ist auch verständlich. Also wir stellen da unsere Informationen zur Verfügung, aber der Markt darf machen, was der Markt will.
Ja, verstehe. Also wenn der Trend so ist, ne, von Fantasie getrieben zu jetzt Vernunft getrieben ist, und wie verhält sich die Preise? Wenn man jetzt sagt, es gibt zwei Objekte, egal in der, wir reden nur relative Veränderung, egal jetzt in Gewerbe oder in Wohnungsmarkt. Die Objekte in guter Lage und Objekte in normaler Lage. Beide haben Abschwung. in dieser Veränderung von fantasiegeprägter Phase zu jetzt vernünftiger Phase, sinken die Preise in der guten Lage stärker oder eher in normaler Lage?
Sozusagen leider in den schlechteren Lagen gehen die Preise noch weiter in den Keller, obwohl sie gar nicht so hoch waren. Und in den Top-Lagen, egal ob Industrie oder Gewerbe oder Apartment, Residential, wie auch immer, da bleibt es noch am stabilsten quasi. Es gibt immer noch die Millionäre und Milliardäre, die sich direkt am Flussufer von Shanghai was kaufen, die irgendwie direkt in Xintiandi
ihr Apartment. Weil er sagte, der Ufer, diese 500 Meter gibt es nur einmal.
Ganz genau.
Gibt's sonst nicht
nirgendwo. Genau so ist es. Und genauso auch mit den Firmen, die guten Firmen, die wollen guten Standorten sein und so weiter. Da schinkt es am wenigsten. Und quasi dort, wo die Regionen eh schon schwach sind, da quasi kostet es statt nichts jetzt doppelt nichts oder so. Also das ist leider ein bisschen das Problem. Und da kommt auch dann, da kommt dann rein, dass die Planwirtschaft an ihre Grenzen sozusagen. Wenn dann die Regierungen Korridore vorgeben, Preisbewertungskorridore von bis und von bis, dann versucht man das irgendwie natürlich auch zu machen mit einer gewissen Motivation oder mit einer Guidance, mit einer Lean-Leitlinie dahinter. Und der Markt macht oft was anderes. Wir haben auch, das fand ich auch sehr interessant, bevor die Preise gefallen sind, bevor Evergrande Richtung Pleite gerutscht ist, hat Goldman Sachs gesagt, wir machen jetzt einen Distressed Asset Fonds für China auf. Wir sammeln jetzt Geld ein, um in China die Distressed Assets zu kaufen, also von pleite gegangenen Immobilienfirmen die Assets zu kaufen, weil die Pleite, die Krise jetzt kommen wird. Mhm. Das finde ich schon auch interessant, wenn so eine globale Bank sagt, wir sammeln jetzt ein paar hundert Millionen Dollar ein oder sogar Milliarden dafür, weil das ja unausweichlich kommen muss und der Rest des Marktes macht noch weiterhin die Party und tatsächlich, also Goldman Sachs und die auf der Linie waren, hatten recht, jetzt ist es so. Und jetzt haben wir Distressed Asset Funds, nicht nur Goldman Sachs, sondern auch chinesische Fonds, auch Hongkong Fonds und so weiter, die sagen, okay, wir kaufen jetzt die Sachen ein. Wir sind aber in dem Bereich nicht tätig. Wir sind eher dann in den Premium-Sachen tätig, wo quasi die Preise jetzt 30% gefallen sind, aber die gut sind, gute Lagen, gute Auslastung, wenn wir überhaupt Kapitalmarktgeschäft machen. Wir sind nicht in diesem Distressed Asset-Geschäft tätig, wo es quasi darum geht, okay, ich kaufe jetzt für sozusagen ein AMB die verrüttete Immobilie und ich kann aber dann trotzdem irgendwas hier draus machen und sie wieder für 20 Millionen Euro oder Dollar verkaufen. Da sind wir nicht drin in dem Geschäft.
Ja, da haben die deutsche Investoren auch schlechte Erfahrungen zum Beispiel in Ostdeutschland gemacht. Einige.
Genau, und vom Risikoprofil her sind das dann im westlichen Rahmen, wenn dann überhaupt die Amerikaner quasi. Also da sind keine Europäer dabei, die in diesem ganz High-Risk, High-Return-Geschäft tätig werden.
Aber wenn man vergleicht normal Objekte oder Premium, wie du sagst, Premium bis normal und dann die absolute Luxus. Aber jetzt, wenn man über die deutsche Kunden sprechen, wo du ja, oder europäische Kunden, wo du ja auch wirklich fokussiert hast, das ist ja auch ein Bereich, wo die eher auf die vernünftige und Premium bis gute Objekte zielen. Da heißt es eigentlich für die deutsche Kunden, Mittelständler, wenn sie was überlegen, jetzt ist eigentlich mit meiner laienhaften Beobachtung, das ist doch eine gute Zahl, weil du sagst, das im Vergleich zu den Luxusobjekten sind die Preise nochmal.
Auf jeden Fall. Wir machen tolle Sachen jetzt. Wir helfen Firmen rauszugehen aus einem alten, hässlichen Objekt in ein neueres, größeres, schönes Objekt und sie sparen noch Geld dabei. Also da gibt es jetzt tolle Möglichkeiten und das wird auch nicht für immer so bleiben. Das kann irgendwann auch schon wieder sein, dass da manches, das Pendel zu weit nach unten geschwungen ist, dass es wieder hochkommt oder so. Also da gibt es gute Möglichkeiten und überhaupt für uns aus unserem Ansatz her, die Mieter und die Käufer zu vertreten, ist das quasi alles nur gut. Nur wenn es halt mal so schlecht wird, dass dann irgendwie die Vermieter pleite gehen. Wir hatten einen Fall, da wurde irgendwie ein Vermieter pleite gegangen von der Industriemobilie, weil der eben auch noch Privatimmobilien hatte und das hat sich nicht so entwickelt, wie er gedacht hat, dann ist es natürlich nicht mehr gut. Wenn der pleite geht, dann kann er sich nicht mehr kümmern um die Instandhaltung, um die Verzahlung der Stromkosten und derlei Dinge. Aber ansonsten ist natürlich der schwache Markt super für die Mieter und für die Käufer.
Und jetzt nochmal vielleicht ein Satz zu dem Vermietungsmarkt und die gehen ja auch nach unten, aber du sagst, es ist nicht synchron im Prozentsatz, Preisverfall ist ein bisschen stabiler, noch mehr Soft Landing, was Preis angeht, aber trotzdem habe ich einige Partner oder Kunden getroffen. Sie haben die Zeit genutzt, um vom, sagen wir, Büroobjekte in eine sehr Premium-Lage gewechselt, weil sie jetzt sagen, jetzt kann ich zuschlagen, was ich früher vielleicht mir gar nicht mehr leisten können. Und wie sehr siehst du, dass dieser Preis auch stabil bleibt, dass sie nicht nach zwei Monaten, weil die Miete haben in China ja nicht so viel Recht.
Sie wieder
ausziehen müssen.
Mieterrechte sind hier schwächer als im Rest der Welt oder in vielen anderen Ländern. Ich meine, würden natürlich immer sagen, okay, man kann den Mietzins, die Mietrate erstmal festschreiben für 3 bis 5 Jahre und sagen, okay, die ersten 5 Jahre sind quasi fest, und oft verhandeln wir dann eine Cap und sagen, okay, nach den 5 Jahren haben wir ein Vorrecht für die weiteren 3 oder 5 Jahre, und dann kann die Miete marktgerecht steigen oder fallen, aber nicht mehr als zum Beispiel 20% oder 30%. Und dann hat man da auch eine Planbarkeit für quasi 10 Jahre. Und was in 10 Jahren ist, das weiß man nicht, aber in China. In 10 Jahren ist in China eine Unendlichkeit. Von dem her passt das quasi. Ja. Was wir auch machen, ist, dass wir Firmen helfen dabei, momentan bestehende Mietverträge nachzuverhandeln, zu sagen, okay, auch wenn der Vertrag noch gar nicht zur Erneuerung oder...
Das ist wieder gut.
Wir sagen, hey, lieber Vermieter, gib uns doch jetzt schon eine günstige Rate, auch wenn du es nicht müsstest.
Für die aktuelle Phase oder für die nächste?
Für die jetzt bestehende Phase. Aber wir tun im Gegenzug committen und machen eine etwas längere Verlängerung. Wir geben dir Planungssicherheit für die Zukunft. Und da lassen sich nicht alle, aber da lassen sich viele Vermieter drauf ein. Und auch das ist natürlich für die Firma toll, weil die hast du budgetiert und die zahlt jetzt ab morgen weniger Miete. Aber das auch wiederum, also das ist toll für die Mieter, aber für die Firmen, für die Entwickler, die natürlich auch Bankkredite bedienen müssen, auch ein Problem. Wenn das zu weit geht, dann kommen die auch in Schieflagen.
Ja. Und siehst du schon eine gewisse Anzeichen von in der Markt, von den großen Player, bei der Entwickler und so, eine größere Konsolidierung und Bereinigung? Weil wir haben ja über Pleite von einigen Firmen gesprochen. Das ist ja nicht nur Evergrande, sondern auch noch mehr. Und siehst du schon, dass da diese Bereinigung größtenteils geschehen ist, oder wir sind noch mittendrin? Was denkst du?
Ich glaube, wir sind noch mittendrin, und es kommen ja auch immer dann wieder Direktiven aus Beijing an die Region, an die Provinzen, an die Städte, zu sagen, hey, mach das so, da gibt es Handreichungen, da gibt es irgendwie Hinweise, wie man das machen soll. Von Tag 1 wurde quasi gesagt, wir wollen nicht, dass Privatinvestoren, dass irgendwie der Herr Li und die Frau Wang, die da irgendwie ein Apartment gekauft haben, dass die jetzt irgendwie ihr Apartment nicht kriegen. Also Objekte müssen fertiggestellt werden. Und da, wo der Developer das nicht mehr schafft, da kommt dann auch ein staatlicher Developer rein und stellt die Objekte fertig, dass die irgendwie den Schlüssel kriegen und dann da drin sind. Und quasi das Apartment hat dann vielleicht nur noch 30% oder 50% weniger Wert als ursprünglich erhofft, aber die Leute haben ihr Apartment, da wird drauf geachtet. Aber zwischendrin die Player, die Investoren, da gibt es auch sehr risikogetriebene Player, die sagen quasi, ich arbeite mit null Eigenkapital und nur Fremdkapital und so weiter. Da fand und findet eine Bereinigung statt, und das wird noch eine ganze Weile weitergehen, glaube ich.
Da hast du ja schon gesagt, dass der Staat garantiert, dass die Käufer, die ungefertigte Apartmentskäufer auch ihre Apartments bekommen. Das ist ja schon fast eine Maßnahme, um die Softlanding noch zu regulieren. Siehst du noch weitere Maßnahmen, Rettungsmaßnahmen von dem Staat, der dieses Softlanding vielleicht auch etwas über seinem Maß hinaus geplant hat und jetzt ist gekommen? Welche Rettungsmaßnahme hat man sonst noch geplant?
Also jede Menge, bis hin zu, dass irgendwie, wenn sich jetzt eine Firma wo ansiedelt, wenn eine Firma sagt, ich gehe aus Shanghai nach Suzhou oder nach Taizhou oder nach Changzhou, wo auch immer, dass man dann früher gesagt hat, okay, dann kriegt ihr so und so viele Millionen Förderung und für die Renovierung kriegt ihr so und so viele Millionen, wir bauen eine Buslinie, die direkt eure Mitarbeiter von der Firma da. Und da ist jetzt ein ganz großes Thema, dass man sagt, okay, wenn eure Mitarbeiter hier eine Immobilie kaufen, wird das unterstützt. Und dann kriegen die Käufer zum Teil bis zu 1 Million RMB Förderung. Wenn so eine Wohnung 3 oder 4 Millionen kostet, das kann ja 25% quasi sein.
Das sind meistens für die Führungskräfte mit hoher
Education. Zum Teil über alle hinweg. Zum Teil gibt es quasi nach oben hin irgendwie jetzt einen höheren Prozentsatz für Talent, für PhDs und so, aber auch für jeden anderen. Für jeden, der dann mitgeht und da eine Immobilie kauft, gibt es eine Förderung. Weil das eben zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Es motiviert die Firma, umzuziehen. und es stabilisiert den Privatimmobilienmarkt. Mhm. Weil ich habe gehört, das ist auch quasi KPI in vielen Städten oder Regionen für die lokale Wirtschaftsförderung, für die Behörden, zu sagen, okay, wir müssen so und so viele Apartments verkaufen. Das heißt quasi, die tun mir fast leid, natürlich die der Stadtverwaltung und so weiter, Menschen, die auf einmal jetzt irgendwie noch irgendwie ihre Boni an den Immobilienmarkt dann gekoppelt sehen. Und es gibt also eine Vielzahl von Maßnahmen, den Markt zu stützen. Die Frage ist natürlich immer auch, wie effektiv ist das? Weil früher hat man immer versucht, den Markt abzukühlen. Und je mehr man den Markt abgekühlt hat, gesagt, jeder darf nur noch ein Apartment kaufen, desto mehr haben die Leute Tricks gefunden, sagen, ich lasse mich von meiner Frau scheiden, dann kann man zwei Apartments kaufen, man kriegt auch noch eins. Und jetzt quasi...
Das tun die Leute auch.
Da haben die Leute,
oder haben die Leute getan.
Massenweise, genau. Und jetzt aber das Gegenteil der Fall. Je mehr die Regierung sagt, wir stützen den Immobilienmarkt, desto mehr sagen die Leute, ja, wenn man das so stützen muss, ist das überhaupt so eine gute Sache noch. Und da ist auch viel Psychologie sicherlich dabei.
Also du hast zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich denke, es gibt dann noch eine Motivation. Wir reden ja von deutschen Unternehmen. Die deutschen Industrieunternehmen oder auch sonst aus anderer Branche, die merken langsam, dass die Personalkosten ja in China sehr, sehr teuer geworden ist. Und weil alles ja steigen an Kosten und auch Personalkosten am Ende des Tages. Und das chinesische Arbeitsrecht, wo ich jetzt gerade mit einigen Kunden auch gerade diskutiere, ist ja noch arbeitnehmerfreundlicher als das deutsche Arbeitsrecht. Und viele, sage ich mal, ich kann auch nicht von vielen sprechen, weil ich selber natürlich eine begrenzte Zahl von Kunden betreue und auch von begrenzter Zahl von Unternehmen erfahren. Aber einige Überlegung ist ja, man zieht das Unternehmen um von Shanghai Downtown beispielsweise zu einem benachbarten Ort. Und in diesem Zuge werden viele, viele Mitarbeiter nicht mitgehen wollen. Und dann sozusagen einen neuen Anfang starten mit der Firma, weil wie schafft man das, dass ein Unternehmen seit 15 Jahren, 20 Jahren in China Personalkosten schon eine gewisse Höhe hat, 500 Mitarbeiter, wie schafft man auf einmal dieses Tausch zu machen und einen neuen Anfang, zum Teil braucht man ja diesen neuen Anfang, weil man sein neues Geschäftsmodell braucht für den chinesischen Markt und in diesem Zuge, dass man da das auch nochmal erreicht wird. Ich weiß nicht, ob du das auch deckt auch deine Sicht auf die
Dinge. Auf jeden Fall, und das ist natürlich eine Herausforderung. Wir hatten jetzt etliche schöne Erfolgsstories. Also oft will ja die Firma möglichst viele Mitarbeiter mitnehmen. Ein paar hat man, das ist ganz gut, wenn die ausgetauscht werden, aber die meisten will man in der Regel mitnehmen. Und natürlich, wenn man weit wegzieht, da gibt es inoffizielle Anhalts- oder Richthinweise, quasi was dann weit ist es, 30 Kilometer, 40 Kilometer, wenn man weit wegzieht, haben die Mitarbeiter auch einen Anspruch auf Entschädigung. Und das kann natürlich teuer sein, wenn die Mitarbeiter sehr lange in der Firma sind. Das sind alles Bereiche, die sind zu bedenken. Aber jetzt gerade in der wirtschaftlichen Lage, in dem Umfeld, wenn eine Firma eine gute Kultur hat, haben wir beobachtet, dass die Mitarbeiter doch sehr willig sind, auch mit umzuziehen. Insbesondere, wenn man das flankiert, wenn man sagt, okay, irgendwie zum Teil gibt es ein bisschen Work from Home oder für die Arbeiter gibt es vielleicht dort Dormitories und die Dormitories sind vielleicht viel, viel besser, viel, viel schöner. Zum Teil unterstützt auch die Regierung mit solchen Talent-Housing und Dorms. Wenn ich sage, okay, zu meiner Frau oder zu meinem Mann, hey, lass uns doch nach Taizhong umziehen. Und die Frau und Mann vielleicht sagt, ja, aber warum muss das sein und so. Aber ich sage, okay, pass auf, da kriegen wir eine Wohnung irgendwie, die kostet uns 1.000 Yuan im Monat. Die würde in Shanghai 30.000 kosten. Weil aber in Taizhong kostet sie nur 5.000 und 4.000 zahlt die lokale Regierung und die 1.000 zahlt meine Firma. Wir wohnen hier kostenlos in einer schönen Wohnung. Das ist schon ein Faktor. Dann sagt man, okay, und so weiter. Und andere Lebenshaltung sind ja auch da geringer und das sind Spiele und die Firmen, die das gut machen, die machen da Programme auf, die informieren immer die Mitarbeiter frühzeitig, binden die ein und zeigen eben die Chancen auf. Manche Mitarbeiter wollen vielleicht ihre Sozialversicherung weiter in Shanghai haben, wegen Rentenversicherung, wegen Gesundheit, das lässt sich auch zum Teil machen, da hält man eben in China, in Shanghai weiterhin irgendeine Trading oder eine andere Firma, da sind die Mitarbeiter darüber eingestellt, denen das wichtig ist. Es gibt da Lösungen, aber man muss natürlich alles bedenken.
Ja, also du hast ja gesagt, chinesische Regierung oder man hat schon einige Rettungsmaßnahmen gestartet und du hast auch gesagt, es wird irgendwann kommen, diese Phase wieder stabilisiert oder vielleicht sogar wieder einen Aufschwung gibt. Es gibt ja durch diese Abschwungsphase, jetzt das vierte Jahr, vielleicht das fünfte oder sechste, durch diese Abschwungphase sind ja ein paar Maßnahmen reingekommen sind oder manche Marktverhalte reingekommen sind, etabliert ist. Wo siehst du diese neuen Spielregeln, die in der Zukunft auch weiter beibehalten werden? Und wenn auch selbst, wenn sozusagen der Markt wieder nach oben geht?
Also ich denke, die steigende Regulierung, die steigende Planwirtschaft scheint was zu sein, was wir irgendwie, mit dem wir uns arrangieren müssen und mit dem wir leben müssen, for better or worse. Also ich glaube, weiterhin ist es irgendwie so, dass wieder mehr, wir sehen das auch bei vielen Projekten, früher haben wir mehr mit der Stadtverwaltung, mit dem Bürgermeister gesprochen, jetzt sprechen wir mehr mit dem Parteisekretär. Also irgendwie, es ist irgendwie da ein Shift von der politischen, die Sachen werden mehr dogmatisch behandelt. Auch da wiederum, das hilft oft unseren Kunden. Die deutschen Firmen werden da oft sehr bevorzugt behandelt, denen kommt das zugute, aber es ist dann kein Level Playing Field. Das wird dann nicht irgendwie entschieden nach anhand von einer Tabelle, sondern es wird halt entschieden, wie der Parteisekretär irgendwie die Direktive gibt. Und ob man das gut oder schlecht findet, ist ein anderes Thema. Und wir haben gesehen, dass quasi die Immobiliensteuer, die ja viele Jahre angekündigt war, immer hieß es, nächstes Jahr kommt das, das wird jetzt ganz, ganz langsam ausgerollt. Aber ich glaube, das wird quasi etwas verzögert, eben weil es die Immobilienbranche so am Boden ist. Sagt man, okay, wir wollen das nicht noch weiter. Aber ich denke, sobald die Immobilienbranche sich stabilisiert, wird man sagen, okay, alles klar, jetzt machen wir das. Und da gibt es ja auch schon wieder Modelle, muss man sagen, auch eigentlich gut gemacht, wo das alles beachtet wird. Wer zahlt wie viel, das richtet sich nach, ob das Objekt einen Aufzug hat oder nicht. Wenn man gemerkt hat, oft gibt es alte Objekte in guten Lagen, die sind sehr wertvoll und die müssten eigentlich eine zu hohe Steuer zahlen, das könnten die älteren Herrschaften, die Rentner und Rentnerinnen sind, gar nicht bezahlen. Okay, wenn euer Gebäude keinen Aufzug hat, dann ist die Immobiliensteuer reduziert und so weiter. Das wird früher oder später kommen, aber das wird jetzt so ein bisschen rausgezögert.
Ja, jetzt zum Schluss abschließend doch nochmal eine Frage zur Glaskugel, was du gesagt hast, es gibt keine Glaskugel. Also wenn du doch einen Blick in deine private Glaskugel wagen möchtest, wann siehst du eine echte nachhaltige Erholung, die nicht nur auf staatliche Impulse basiert ist, ist eine Rückkehr zum dieser alten Boom überhaupt für dich empfehlenswert und wünschenswert?
Also ich sehe quasi eine Polarisierung, auch das wieder mit einer gewissen Traurigkeit sage ich das, aber ich glaube, dass die Standorte, denen es momentan schon wieder eigentlich ganz gut geht, dass die bald wieder boomen werden und dass viele andere Regionen im Westen, im Inland, wie auch immer noch viele, viele Jahre leiden werden. Und ich glaube, dass es irgendwie nicht wünschenswert ist, dass man diesen absoluten Boom hat und diese absolute Hybris. Aber natürlich ist es schön, wenn irgendwie was gebaut wird, dann auch genutzt wird. Und wenn jemand, der was nutzt, irgendwie auch eine Miete zahlen kann und mit der Miete irgendwie auch die Bank bedient werden kann. Das ist schon gut, wenn alles irgendwie gesund läuft. Und wenn irgendwie Menschen schönen Wohnraum haben, wenn sie schönen Wohnraum leisten können, wenn die Firmen gute Fabriken und Lager haben, wenn die Büros schön sind, das ist schon alles irgendwie gut, wenn Stadien, Hotels, wenn das alles gut und neu ist. Also das ist schon wünschenswert. Und dieses Ganze, dieses Gambling-mäßige, so ich investiere, so da kann ich auch Bitcoin kaufen oder Aktien kaufen, das ist ein anderes Thema quasi. Also ich betrachte Immobilien eh nicht so, sondern ich betrachte das eh immer im Sinne der Nachhaltigkeit. Und würde ich kaufen, also was mich abschreckt, ist quasi die begrenzte Landnutzungsrechte. Ansonsten würde ich jetzt Büros kaufen. Ich würde jetzt Büros kaufen, die ich mit einer Rendite von ca. 8-10% vermieten kann. Das ist eine tolle Rendite, das würde ich machen, aber die große Angst ist natürlich, okay, wenn dann in 20-30 Jahren die Landnutzungsrechte auslaufen, was passiert dann? Muss ich dann noch mehr Steuern zahlen? Muss ich es neu kaufen? Muss ich nicht? Und das ist natürlich auch einer der Gründe, warum viele, glaube ich, internationale Player sagen, langfristig ist das irgendwie nicht, wo ich mein Geld hinstecke.
Bjarne, vielen Dank für deine Einschätzung. Super spannend und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch.
Vielen Dank.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.